Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen gleich zu Beginn der Sendung, ob es günstiger wird und stellen eine Studie zum Ausbau der Erneuerbaren und der erwartbaren Entwicklung der künftigen Stromkosten vor. Wir fragen aber auch, warum einige EU-Agrarminister die eigentlich schon beschlossene Verordnung für eine entwaldungsfreie Lieferkette torpedieren und schildern zudem, welche Chancen in Griechenland eine neue grüne Partei hat. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um Lebensmittel und den Online-Einkauf. Die Sonne scheint umsonst und auch der Wind weht, ohne dass wir dafür bezahlen müssen. Und so scheint es folgerichtig, dass mit dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren eigentlich die Stromkosten in Zukunft sinken müssten. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Laut einer heute Morgen vorgestellten Studie von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Technischen Universität Nürnberg. Daniela Siebert kennt die Details.
Mit der gängigen Berechnung der Stromgestehungskosten LCOE, Levelized Cost of Electricity, könne man solche Hoffnungen nicht wirklich belegen, argumentieren Veronika Grimm, Leon Oechsle und Gregor Zöttl gemeinsam. Das Problem seien die Versorgungslücken, die Wind und Sonne lassen, die mit anderen Technologien gefüllt werden müssen.
Es ist nicht so, dass die Kosten wahnsinnig explodieren müssen. Das sind Beispielrechnungen. Sie zeigen, dass die Kostenentwicklung bei den Gestehungskosten der Erneuerbaren, selbst wenn die stark sinken, keine gute Vorhersagekraft haben für die Gesamtkosten, die wir brauchen, um die Nachfrage zu befriedigen.
So Veronika Grimm, die seit kurzem als Professorin an der Technischen Universität Nürnberg Energiesysteme und Marktdesign lehrt und als Wirtschaftsweise die Bundesregierung berät. In einer aussagekräftigen Kostenberechnung müssten auch die Investitionen für die Anlagen und ihren Betrieb einbezogen werden, so die drei Wissenschaftler. Sie bevorzugen dafür das erweiterte Modell namens LCOLC für Levelized Cost of Load Coverage. Daraus ergebe sich für das kommende Jahrzehnt keine Kostensenkung. Veronika Grimm mit einer Vergleichsrechnung aus dem Jahr 2021.
Im Fall, dass alle Technologien hier zur Verfügung stehen, die wir erlauben, also Batterien und Gaskraftwerke, steigen die Kosten auf etwas mehr als 7 Cent pro Kilowattstunde, während sie eben bei den Levelized Cost bei 4,07 oder auch bei Wind 5,49 sind.
Also 2 bis 3 Cent mehr pro Kilowattstunde. Welchen Unterschied ihre Art der Berechnung macht, spielen die AutorInnen an verschiedenen Beispielen durch, einem industriellen Großabnehmer und der Versorgung einer Region. Der Energieträger Wasserstoff wird dabei als Kostenfaktor abhängig sein von der CO2-Bepreisung, die die Autoren mit 220 Euro pro Tonne ansetzen.
Man sieht hier, dass aufgrund der hohen CO2-Preise, die wir hier auch unterstellt haben, ist dann die Erzeugung von Wasserstoff und die Wiederverstromung von Wasserstoff durchaus eine Option, die sogar zu niedrigeren Gesamtkosten führt, aber eben nicht zu viel niedrigeren Gesamtkosten.
Skeptisch sehen die AutorInnen die Chance, die Nachfrageseite beim Energiebedarf flexibler zu gestalten, um sie den natürlichen Schwankungen von Sonnen- und Windenergiequellen anzupassen. Das werde teuer.
Auch die Flexibilisierung der Nachfrage geht mit Kosten einher. Wenn ich zum Beispiel ein Zementwerk flexibilisiere, muss ich zusätzliche Speicher für die Zwischenprodukte bauen. Wenn ich die Nachfrage von Endkunden flexibilisiere, brauche ich die Digitalisierung, Smart Meter und die entsprechenden Preisanreize. Also das ist auch voraussetzungsreich.
Manche Kosten könnten durch politische Entscheidungen verschleiert werden, so die AutorInnen in ihrem Papier wörtlich, etwa durch staatliche Förderung von Wasserstoffkraftwerken. Damit verschwinden die Kosten aber nicht, sondern müssten von der Bevölkerung an anderer Stelle getragen werden, etwa über Steuern. Fazit: Die AutorInnen sind sich sicher, durch den Ausbau der erneuerbaren Energien dürften die Stromkosten nicht sinken. Eine 100%ige Prognosesicherheit für künftige Preise bietet aber auch ihre alternative Berechnung nicht. Denn auch die drei Wissenschaftler räumen ein, Aspekte wie Netzgebühren, Steuern oder Kosten für Backup-Kapazitäten nicht einzubeziehen. Die Intention ihrer Publikation sei ein Debattenbeitrag, der auf die Kosten für ergänzende Faktoren wie Batteriespeicher, Gaskraftwerke und Wasserstoff aufmerksam machen soll, erklärt Veronika Grimm.
Damit tatsächlich die Nachfrage in einem klimaneutralen Energiesystem befriedigt werden kann, da muss man eben diese komplementären Technologien berücksichtigen. Darauf wollen wir den Fokus lenken, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, sowohl sozusagen um die Energiewende zu schaffen, als auch um die entsprechenden Kosten in den Blick zu nehmen. Die sind signifikant.
Die Wissenschaftler haben ihre Publikation als Policy Paper benannt. Dass ihr Papier tatsächlich an vielen politisch relevanten Stellen gelesen wird, darf man sicher annehmen. Denn Veronika Grimm ist nicht nur Akademikerin und Regierungsberaterin, sondern sitzt auch im Aufsichtsrat von Siemens Energy.
Daniela Siebert berichtete für uns aus Berlin. Dass der westliche Lebensstil bzw. die Ernährungsgewohnheiten auf Kosten der Natur in anderen Teilen der Welt gehen, ist nicht neu. So wird zum Beispiel Soja, das hier in Europa in den Futtertrögen der Schweine- und Geflügelzüchter landet, in Brasilien oder Argentinien angebaut. Für die Sojafelder wird aber dort in Südamerika der Wald gerodet. Damit europäische Bedürfnisse nicht mehr auf Kosten anderer Länder gestillt werden, wurde die EU-Verordnung zur entwaldungsfreien Lieferkette beschlossen. Sie trat letztes Jahr in Kraft und verbietet den Handel von Rohstoffen und Waren, die Entwaldung und Waldschädigung verursachen. Dabei geht es um Produkte aus Soja, Palmöl, Holz, Kaffee, Kakao oder Naturkautschuk. Und obwohl die Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten bereits in Kraft getreten ist, versuchen nun mehrere EU-Agrarminister, diese europäische Verordnung in Frage zu stellen. Ich bin jetzt verbunden mit Susanne Winter, Programmleitung Wald beim WWF Deutschland. Frau Winter, welche EU-Agrarminister versuchen denn aktuell gegen diese bereits beschlossene europäische Verordnung vorzugehen?
Ja, das sind die Agrarminister zum Beispiel von Österreich und Finnland. Das sind Agrarminister, die allerdings das Gesetz auch zum Teil mit ausgestaltet haben, die Inhalte mit in Kraft gesetzt haben oder die Inhalte schon lange gut kennen. Es erscheint ein bisschen, dass die Minister vielleicht bei den herannahenden Europawahlen hier auch ein bisschen Wahlkampf für die nationalen Landnutzer und die Wirtschaft leisten, zu Lasten einer ganz schön wichtigen Verordnung.
Als Argument wird ja immer angeführt, dass der Bürokratieaufwand für Kleinbauern viel zu groß sei. Ist dem tatsächlich so?
Nein, das kann ich so nicht bestätigen, da ja alle Kleinbauern, also nicht nur die der EU, sondern wirklich Millionen kleinste Kaffee-, Kakao-, Palmölbauern und auch kleine Waldbesitzende die Ansprüche erfüllen können müssen. Da wurde also bei der Schaffung der Verordnung schon sehr genau geschaut, was praktikabel ist. Und ich möchte mal ein Beispiel geben. Also zum Beispiel für bis 4 Hektar Wald und landwirtschaftliche Fläche bedarf es nur einer Koordinate für diese Fläche. Das kann jeder mit seinem Handy genau jetzt anpacken und in kürzester Zeit, wenigen Minuten, hat er diese Koordinaten oder sie. Und diese Daten liegen natürlich den meisten Besitzenden auch schon vor, gerade in der EU wegen der ganzen Förderprogramme. Mhm. Aber es kursieren eben auch viele Falschaussagen und das möchte ich gerne noch anhängen. Zum Beispiel, dass jeder Baum einzeln verortet werden müsste. Das ist natürlich völliger Unsinn.
Kann denn die Verordnung noch gefährdet werden? Denn sie ist ja eigentlich schon in Kraft getreten, wenn auch mit Übergangsfristen.
Also sie ist ja da, sie ist verabschiedet. Eine Öffnung von solch einer Verordnung würde auf jeden Fall viel länger und viel mehr Rechtsunsicherheit bringen als der Umsetzungsprozess, in dem wir uns ja schon befinden. Der Prozess läuft jetzt für die großen Unternehmen bis zum 1. Januar 2025 und für die kleinen noch mal 6 Monate länger. Also bis dahin muss natürlich in der EU noch viel passieren. Aber ich denke, wir sollten diesen Prozess jetzt alle besser unterstützen, damit die Ziele erreicht werden können und proaktiv die Lieferketten mitgestalten, dass tatsächlich diese Verordnung dann auch gut umgesetzt werden kann.
Ja, lassen Sie uns mal auf die Umsetzung schauen, beziehungsweise auf die Gründe. Warum ist es wichtig aus Naturschutzsicht, dass die Regeln zur entwaldungsfreien Lieferkette auch tatsächlich umgesetzt werden?
Na, also wir sind ja als EU-Bürger mit unserem Konsum auf Platz 2 der Entwaldungstreiber. Und Deutschland ist innerhalb der EU auf Platz 1. Nur China ist mit seiner Entwaldung, also für seine Verantwortung für Entwaldung auf Platz 1, also nochmal vor der EU. Wir verlieren jedes Jahr mehrere Millionen Hektar Wald und diese brauchen wir natürlich für den Klima, den Biodiversitätsschutz und aber auch als nachhaltige Rohstoffquelle. Und das würden wir gefährden, wenn wir die Entwaldung nicht stoppen.
Welche Wälder sind denn besonders von Entwaldung und Waldschädigung bedroht und wo liegen die?
Also Sie haben ja am Anfang schon gesagt, um was für Rohstoffe es geht. Eben Sojaanbau für Futtermittel, Palmöl, Rindfleisch, Holzeinschlag. Also es sind insbesondere Tropenwälder, Subtropenwälder, aber auch die Savannenwälder. Diese sind alle seit Jahrzehnten eben durch Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen bedroht. Aber es ist eben auch Holzeinschlag und der führt auch in einigen Ländern Europas zu Waldschädigungen.
Was bedeutet das denn eigentlich alles für den Klima- und Biodiversitätsschutz?
Ja, wenn wir nicht anfangen, hier diese Wälder zu schützen, dann erreicht Deutschland mit seinen Nachbarländern, mit der EU, aber natürlich auch global, erreichen wir die Ziele von Klima- und Biodiversitätsschutz nicht. Ich würde mal versuchen, Beispiele zu geben. Also erstens diese Umwandlung von Naturwald in Holzplantagen oder eben in Agrarfläche, die ja im Zentrum stehen, die diese Umwandlung verringert die Kohlenstoffspeicherung, erhöht die Erosion, verringert den Hochwasserschutz und natürlich auch die Kühlung der sonstigen aufgeheizten Landschaft. Also hier haben wir auf jeden Fall ein Klimaschutzproblem. Und der WWF hat auch nachgewiesen, dass in den Wildtierpopulationen bis zu 70% Schrumpfung vorhanden ist seit 1970. Wenn wir uns klar machen, dass 4 von 5 Arten Waldarten sind, ist jeder weitere Verlust von Wald eben auch ein Verlust von diesen Wildtierpopulationen. Also Klima- und Biodiversitätsschutzziele sind schlecht erreichbar und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir die Umgestaltung der Wirtschaft und hier die Priorität dieser Umgestaltung auch auf EU-Ebene weiter verfolgen und eben nicht eine Deregulierung, die diesen Zielen nicht mehr dient, oder eine Pause bei Umweltmaßnahmen machen, weil unser Wohlergehen, auch gerade hinsichtlich der Rohstoffe, hängt eben ganz stark von dem Erhalt des Waldes in seiner Qualität weltweit eben auch ab.
Warum die Europäische Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten so wichtig ist, das erklärte uns Susanne Winter, Programmleitung Wald beim WWF Deutschland. Danke dafür.
Vielen Dank.
Griechenland blickt auf ein Jahr der Wetterextreme zurück. Mit monatelanger Hitze durch die Dürre begünstigte, dazu kamen dann durch Dürre begünstigte schwere Waldbrände und auch noch eine Jahrhundertflut. Das klingt so, als müssten diese Ereignisse einer neuen grünen Klimaschutzpartei eigentlich in die Karten spielen. Und nun vor den Europawahlen hat sich Kosmos gegründet. Sie will zunächst bei diesen Europawahlen antreten und in Zukunft auch bei den griechischen Parlaments- und Regionalwahlen. Moritz Pompel hat mal recherchiert, welche Chancen diese Partei hat.
Maria Vassilakou war lange in einer der grünsten Städte der Welt tätig, in Wien als Vizebürgermeisterin und unter anderem für das Thema Klimaschutz zuständig. Jetzt sieht sie ihre politische Zukunft in ihrer zweiten Heimat in Griechenland. Die Klimaextreme letztes Jahr haben sie in ihrem Entschluss bestärkt.
Griechenland wird im wahrsten Sinne des Wortes gebeutelt. Denken wir an die riesigen Brände der vergangenen Sommer, die ganze Teile Griechenlands vernichtet haben, an die einmaligen Fluten, unter denen ganze Dörfer unter Wasser standen und natürlich die Tausenden von Existenzen, die ruiniert wurden. Schlussendlich geht es darum, eine neue politische Kraft ins Leben zu rufen.
Diese neue politische Kraft heißt Kosmos. Vassilakou ist eine von 3 Gründungsmitgliedern. Zuletzt in Athen haben sie ihre Ideen vorgestellt. Motto: Eine andere Welt ist dringend nötig und absolut machbar. Die Wirtschaft soll klimafreundlich und nachhaltig werden. Gleichzeitig soll Griechenland sozial gerechter werden, sagt Petros Kokkalis. Der hat bis vor kurzem noch für die linke Syriza-Partei im EU-Parlament gesessen. Und jetzt eben für Kosmos als Mitbegründer der neuen Grünen. Die Menschen in Griechenland arbeiten am längsten und haben gleichzeitig die niedrigste Kaufkraft. Sie haben das teuerste Internet und die gefährlichsten Eisenbahnen. Sie vertrauen der Demokratie am wenigsten und glauben nicht, dass der Staat sie vor Klimakatastrophen schützen kann. Die Statistiken bestätigen, dass die Klimaereignisse letztes Jahr besonders verheerend waren in Griechenland. Immer noch warten viele Menschen auf versprochene Hilfszahlungen, etwa um ihre Häuser wieder aufzubauen, nachdem sie von Waldbränden oder Wassermassen zerstört worden sind. Und dieser Winter war überdurchschnittlich warm. Bereits jetzt ist immer wieder die Feuerwehr im Einsatz, um Wald- und Buschbrände zu löschen. Doch gleichzeitig zeigt sich, an der Wahlurne spielt die Klimakrise bisher eine völlig untergeordnete Rolle. Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen letzten Sommer war so gut wie frei von Themen wie Klimawandel, regenerativen Energien oder nachhaltiger Wirtschaft. Stattdessen spielen alltägliche Probleme wie niedrige Gehälter und Renten, teure Mieten oder schlechte Gesundheitsversorgung die größte Rolle für die Griechinnen und Griechen. Der Politologe Josif Botezagias von der Ägäis-Universität sagt dazu: Das passt im Grunde überhaupt nicht zusammen. Wenn es um den Planeten als Ganzes geht, sagen alle Griechen, der Klimawandel ist das drängendste Problem. Aber wenn es um Griechenland geht, ist es plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Entsprechend wenig Chancen räumt er der neuen grünen Partei bei den nächsten Wahlen ein, zumal die sozialen Themen auch von den anderen Parteien abgedeckt werden. Lange, sagt Botezagias, hatten grüne Parteien in Griechenland keine Chance, weil es immer nur zwei starke Parteien gegeben hat, die Konservativen und die Sozialdemokraten. Dann ist die Linke in Form der Syriza-Partei erstarkt und hat viele soziale Themen besetzt. Den Grünen ist es deshalb nie gelungen, eine bestimmte Wählerschaft anzusprechen. Man würde erwarten, dass jetzt, wie in anderen Ländern auch, vermehrt junge, gebildete Menschen für die Grünen wählen. Aber in Griechenland sehen wir das bisher nicht. Es liegt auch an hausgemachten Problemen. Kosmos ist die dritte grüne Partei, für die sich Griechinnen und Griechen jetzt entscheiden können. Sprich, die Grünen sind zerfasert und uneins. Das verwirrt die Wähler, glaubt Botezagias, und gibt ihnen das Gefühl, ihre Stimme zu vergeuden, wenn sie grün wählen. Bei den letzten Parlamentswahlen im Sommer 2023 haben grüne Parteien zusammen nicht einmal 1% der Stimmen erreicht.
Moritz Pompel berichtete aus Athen. Wenn eine Wildtierpopulation zu klein wird, besteht die Gefahr, dass sich die wenigen Individuen gar nicht mehr finden, um sich zu paaren. Oder aber die wenigen Exemplare sind so eng miteinander verwandt, dass die Gefahr von Inzucht und damit genetisch verursachten Krankheiten zunimmt. Das könnte auch der Grund sein für ein ungewöhnliches Foto eines Luchses in der Schweiz. Tobias Haller und Katrin Hondel berichten.
In den Wäldern bei La Chaux-de-Fonds im Schweizer Jura leben Luchse in freier Wildbahn. Alain Prêtre hat sie hier schon oft fotografiert. Die Tiere mögen die Schluchten und Steilhänge. Das ist ihr natürliches Terrain. Alain Prêtre ist 68 und ein erfahrener Tierfotograf. Er stammt aus der Gegend und kennt sich hier bestens aus in der Jura-Wildnis. Aber was er kürzlich hier vor die Kamera bekam, hat ihn verstört. Luchse ohne Ohren. Eine enorme Überraschung sei das gewesen, völlig unerwartet. Ich habe von diesem seltsamen Phänomen zwar schon mal gehört, aber es noch nie selbst gesehen. Die ohrenlosen Raubkatzen auf den Fotos von Alain Prêtre alarmieren die Fachleute. Ein Gendefekt, sagen sie, könnte der Grund sein für die fehlenden Ohren. Die Luchsbestände in Europa sind klein und unter anderem durch Wilderei, Jagd, Unfälle im Straßen- und Zugverkehr gefährdet. Weil die verschiedenen Populationen weit voneinander entfernt leben, gibt es kaum Durchmischung. Folge? Inzucht und der Verlust genetischer Vielfalt. Das wiederum kann zu Krankheiten führen und eben Missbildungen wie fehlenden Ohren. Luchsexpertinnen und Experten aus ganz Europa haben deshalb das Netzwerk Linking Links gegründet. Sie wollen aktiv für die Vermischung der Luchsgruppen sorgen.
Es ist ein Verlust an genetischer Vielfalt und hier braucht es eine Aussetzung von zusätzlichen Tieren aus der Ursprungspopulation, um eben die genetische Vielfalt wiederherzustellen.
Christina Vogt ist als Luchsexpertin der Schweizer Cora-Stiftung in Bern am europäischen Linking Links-Projekt beteiligt.
Also einerseits ist es eine Verbindung von bestehenden Beständen. Teilweise braucht es dafür auch Wiederansiedlungsprojekte in der Mitte zwischen zwei bestehenden Beständen. Und andererseits ist es die genetische Sanierung von solchen wiederangesiedelten Populationen, die zu viel genetische Vielfalt verloren haben.
Bereits 4 Luchse hat Linking Links ausgewildert. Im Zürcher Wildpark Langenberg wird derzeit eine weitere Raubkatze zur Auswilderung gezüchtet.
Jetzt haben wir hier circa 4 Kilo.
Um das Luchsweibchen auf die freie Wildbahn vorzubereiten, bekommt es speziell zubereitetes Hirschfleisch. Serviert wird das Futter in einer Box, die sich erst Stunden später per Zeitschaltuhr öffnet. Möglichst wenig menschliche Interaktion im Gehege ist wichtig, damit das Tier seine natürliche Scheu behält. In den kommenden Wochen soll das Zürcher Luchsweibchen dann nach Deutschland reisen. Fernziel Auswilderung, erklärt Mirella Wepf vom Wildpark Langenberg.
In Deutschland kommt er jetzt als erstes in ein sogenanntes Koordinationsgehege. Also das sind spezielle Gehege, um die Tiere noch auf die Auswilderung besser vorzubereiten und auch noch mal besser überprüfen und einschätzen.
Im Schweizer Jura hofft Tierfotograf Alain Prêtre, dass auch dort bald weitere Tiere angesiedelt werden. Er macht sich Sorgen um die Zukunft der Raubkatzen in seiner Heimat. Es ist traurig, sagt er. Der Luchs ist ein Tier, das unsere Wälder veredelt. Er ist sehr wichtig für unser Ökosystem und wegen der Schönheit, wenn man das Glück hat, ihn zu sehen, ihm zu begegnen. Es ist ein wunderschönes Tier.
Katrin Hondl über die Sorge um die Luchse in Europa.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nicht nur Schuhe, PC-Zubehör und Kleiderschränke können online geordert werden. Inzwischen bestellen Verbraucher und Verbraucherinnen auch Tomaten, Steaks und Chips im Online-Supermarkt. Worauf sie bei dieser Bestellung achten sollten, das schildert Angelika Gördes-Giesen im Verbrauchertipp.
Einfach in der Mittagspause schnell Lebensmittel online einkaufen, die Nachfrage wächst.
Ich hoffe einfach, dass es dadurch das Ganze schneller geht und mich entlastet ein bisschen.
Supermarktketten bieten ihre Standardsortimente immer häufiger auch in Online-Shops an. So können auch frische Produkte wie Gemüse und Fleisch schnell geliefert werden. Sie stammen in der Regel aus Lagern, die von der Lebensmittelkontrolle überwacht werden. Das ist bei reinen Online-Shops oft nicht der Fall. Testankäufe der Verbraucherzentrale NRW bei Online-Supermärkten decken Mängel auf, so Elisabeth von Thiel.
Also Händler, die online günstige Lebensmittel anbieten, weil es sich zum Beispiel um Überproduktion handelt, gegebenenfalls auch um Saisonware. Dabei haben wir festgestellt, dass in einigen Shops die Pflichtangaben fehlten. Zum Beispiel war die Bezeichnung des Produkts nicht ersichtlich. Es fehlte der Grundpreis und auch für einige Verbrauchergruppen wichtige Hinweise wie Allergenangaben.
Aber auch Online-Supermärkte müssen nahezu alle Pflichtangaben bereitstellen, die man auch beim Einkauf im Supermarkt findet. Auch die genaue Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln gehört dazu, ebenso wie das Zutatenverzeichnis. Oft findet man die Angaben nur auf einem Produktfoto und nicht auf der Internetseite.
Das ist generell zulässig, aber die Fotos müssen natürlich auch gut erkennbar sein. Und wir haben festgestellt, dass die Fotos teilweise gar nicht lesbar waren. Zum Beispiel, weil dunkle Schrift auf dunklem Untergrund fotografiert wurde, teils auch verwackelt, manche Bilder waren überbelichtet. Und in einigen Fällen waren auch gar keine Fotos vorhanden, obwohl auf ein Foto verwiesen wurde.
Genau angegeben sein muss auch die Verkehrsbezeichnung auf der Verpackung. Vorsicht bei Fantasienamen im Internet. Das MHD, die Mindesthaltbarkeitsdaten, müssen Online-Händler nicht angeben, weil das MHD kein Verfallsdatum ist, sondern angibt, bis zu welchem Datum Lebensmittel ihre Eigenschaften behalten, kann der Händler selbst abgelaufene Lebensmittel noch verkaufen. Voraussetzung ist, das Produkt ist noch einwandfrei. Ansonsten kann man reklamieren, genauso wie bei verdorbenen Lebensmitteln oder beschädigten Verpackungen. Frischware wie zum Beispiel Fleisch muss schnell und beim Versand gekühlt werden, sind beim Einkauf dann Versandkosten, Rücksendekosten und mögliche Zusatzkosten genau erkennbar. Hier sollte man genau nachrechnen, ob sich der Kauf großer Mengen versandkostenfrei auch lohnt, so die Experten der Verbraucherzentrale.
Mitunter beliefen sich die Versandkosten in unserer Erhebung dann auch mal auf zusätzliche 7 €. Mit Expressversand wären es dann schon knapp 11 € gewesen. Und da kann man sich natürlich fragen, hätte ich jetzt im stationären Handel auch für, ich sag mal, 50 € diese Waren gekauft? Und teilweise ist ja auch das Mindesthaltbarkeitsdatum eher kurz gewesen oder schon überschritten. Und wenn man dann zu viel kauft, weil man sich eben die Versandkosten sparen möchte, kann es natürlich auch sein, dass man die Lebensmittel dann gar nicht verbrauchen kann, bevor sie eventuell verderben.
Am besten also erst einmal im Internet checken, welcher Händler überhaupt bis an die Haustür liefert, wie lange es dauert und wie die Bezahlung sicher erfolgen kann. Ein 14-tägiges Widerrufsrecht haben Verbraucher auch im Onlinehandel. Es gibt jedoch Ausnahmen, zum Beispiel bei schnell verderblichen oder versiegelten Waren. Wer beschädigte Produkte bekommt, soll Schäden am besten per Foto sofort dokumentieren.
Der Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen war das. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Sarah Zerback mit Informationen am Mittag. Dort wird unter anderem der neue Investor von Galeria Karstadt Kaufhof vorgestellt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.